dass du regierst. Warum wird alles besser? Das ist der Titel unserer Predigtreihe. Heute mache ich den Abschluss. Warum wird alles besser? Weil Gott regiert.
Der Mensch wählt, der Mensch denkt, der Mensch regiert, aber Gott lenkt. Amen. Das proklamieren wir über unserem Leben und über unserem Land, über der Regierung, über der Wahl. Gott ist in Kontrolle. Mir ist gegeben, sagt Jesus, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Halleluja. Du hast schon die PowerPoint gestartet. Warum alles besser wird? Weil Gott regiert. Wir hatten ja schon drei Folien. Vorhin hatten wir es probiert, aber jetzt funktioniert es nicht. Jetzt musst du es doch weiterschalten. Wir hatten ja schon drei Predigten in dieser Reihe. Gott ist tot, alles wird schlimmer und alle werden sterben. Wir sind ja eigentlich Verkündiger der frohen Botschaft, ne? Der guten Nachricht. Aber klar, wir haben diese Titel natürlich gewählt, ein bisschen als Provokation. Um dort hinein, das ist ja manchmal so, in unseren Köpfen steckt das drin. Gott ist tot oder Gott, wo bist du, was machst du? Alles wird schlimmer. Wir müssen alle sterben. Und da hinein in diese Gedanken, wir wollten sie ins Licht stellen, in Gottes Licht stellen. Die Wahrheit ist, Gott ist nicht tot, er lebt. Es wird nicht alles nur schlimmer. Manche Dinge werden schlimmer, ja. Aber es wird auch vieles besser. Und am Ende wird alles gut. Und alle werden sterben, das stimmt. Aber die, die an Jesus glauben, werden ewig leben. Gott ist tot, alles wird schlimmer, alle werden sterben. Und ich habe dann darunter geschrieben, und nun, da habe ich an meinen Freund Joachim gedacht, der das manchmal schreibt auf seine Post, und nun, was kommt jetzt? Jetzt kommt der Höhepunkt, es ist alles hoffnungslos. Das kann man daraus ziehen als Schluss. Aber hoffnungslos ist das Leben nur dann, wenn wir Gott nicht kennen. Wenn wir seine Zusagen nicht kennen, wenn wir seine Wahrheit nicht kennen, dann ist tatsächlich alles hoffnungslos. Aber mit ihm gibt es Hoffnung für hier, für heute, für dich und für mich, für diese Welt, für Deutschland und für die Ewigkeit. Amen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist so eine gängige Redewendung, die immer wieder verwendet wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich möchte so auf Abraham hinweisen, der ja in der Bibel als der Vater des Glaubens bezeichnet wird und diesen Namen bekommen hat, der Vater des Glaubens. Er hat dort gehofft, wo es keine Hoffnung mehr gab. Und für ihn passt so dieses Wort, die Hoffnung stirbt zuletzt, sehr gut. Und er hat uns damit ein Vorbild gegeben für einen Menschen, der an Gottes Zusagen, an Gottes Verheißungen festgehalten hat. Auch dort und manchmal auch über längere Zeit, wo er nicht gesehen hat, dass sich diese Verheißung oder dieses Versprechen Gottes bereits erfüllt hat. Das ist Glauben, oder? Das ist Hoffnung. Wenn wir unser Vertrauen, unseren Glauben nicht wegwerfen in Situationen, wo wir nichts sehen. Wo wir denken, Gott, wo bist du? Gott, bist du tot? Und alles wird schlimmer statt besser. Wir beten für die Sachen und statt dass die Sachen besser werden, werden sie plötzlich schlimmer. Aber wir sind Menschen, so wie Abraham, die unser Vertrauen und unsere Hoffnung nicht wegwerfen. Amen. Wir halten fest an Gottes Verheißungen und an seinen Zusagen. Und Abraham hat auch nicht umsonst gehofft. Gott hat seine Versprechen in seinem Leben eingelöst. In vielen Situationen hat er das erlebt, dass auf Gott Verlass ist. Dass er sich auf ihn verlassen konnte. Zum Beispiel, dass er einen Nachkommen bekommen würde und dass seine Nachkommen sogar so zahlreich werden würden, dass man sie nicht mehr zählen kann. Damit ist nicht nur das Volk Israel gemeint, Abraham war der Vater des Glaubens, damit sind auch wir gemeint, alle Menschen, die glauben, wir sind die Nachkommen Abrahams. Und die Menge ist unzählbar groß geworden. Das heißt dann auch später, wir sprechen ja auch über die Offenbarung und es gibt diese wunderbare Stelle in der Offenbarung, Offenbarung 4, wo es heißt, und ich sah eine unzählbare Menge von Menschen vor dem Thron Gottes. Alles Nachkommen von Abraham, von dem Vater des Glaubens, der dort gehofft hat, wo es nichts mehr zu hoffen gab. Und solche Menschen sind wir und Gott will uns immer mehr zu solchen Menschen machen. Dum spiro spero. Was heißt das? Ja, ihr lest es jetzt da auf der Folie. Das ist ein Zitat von Cicero, der schon vor Christus gelebt hat. Solange ich atme, hoffe ich. Dieser Spruch auch, die Hoffnung, ich habe es nachgeforscht, recherchiert, dieser Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt, bezieht sich letztendlich auf ihn, auf diese Aussage, solange ich atme, hoffe ich. Und das möchte ich auch dir heute zusprechen. Ich glaube, Gott will das in dein Herz sprechen, in dein Leben, in deine Lebenssituation, da wo du in Schwierigkeiten steckst, da wo Dinge sich vielleicht immer schwieriger entwickeln, wo du schon lange betest für Dinge. Es gibt Hoffnung für dich, weil Jesus lebt, weil er dich liebt, weil er dich kennt. Und du kannst auch heute in diesem Gottesdienst Weichen für deine Zukunft stellen, indem du nämlich dich auf das stellst und auf die Hoffnung stellst, die Jesus dir zuspricht, die Gott dir zuspricht, die das Wort Gottes in dein Herz pflanzt. Wenn du dich darauf stellst, wenn du das ergreifst, dann stellst du die Weichen für deine Zukunft. Hier auf der Erde und für die Ewigkeit. Wenn hier heute ein Mensch ist oder mehrere, die nicht wissen, wo werde ich die Ewigkeit verbringen, die Jesus noch nicht persönlich kennengelernt haben. Heute ist der Tag für dich, wo du die Weichen stellen kannst und sagen kannst, heute beginnt für mich die Ewigkeit. Heute beginnt für mich die Zukunft und ich weiß, ich werde ewig leben, weil Gott mir das zugesagt hat, weil er mir das zuspricht. Alle, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist die wunderbarste Weiche, die wir in der Hoffnung auf die Zukunft stellen können. Stimmt's? Und Gott möchte, dass du heute diese Weiche stellst, wenn du sie noch nicht gestellt hast und dir deiner Zukunft sicher sein kannst, dass sie gut wird. Sogar Menschen, die ihr ganzes Leben verbockt hatten, ich denke jetzt gerade an den sogenannten Schächer am Kreuz, über den ich fast bei jeder Beerdigung spreche, der kurz vor Schluss, kurz bevor er die Ewigkeit erreichte, noch die Weichen gestellt hat und gesagt hat, mit einem Satz, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und obwohl er sein Leben vergeudet hatte, verbockt hatte, wahrscheinlich hatte er nicht viel vorzuweisen, wenn überhaupt etwas, hat Jesus zu ihm gesprochen und gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und damit meinte er nicht nur den heutigen Tag, sondern für alle Ewigkeit. Und das ist so schön, dass wir wissen dürfen, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät für Menschen, diese Weichen richtig zu stellen. Und schieb es nicht raus. Sag nicht, ja, ich habe immer noch Zeit oder wenn ich mal alt bin oder wenn ich die Sachen nicht mehr selber im Griff habe, im Moment kann ich noch alles selber regeln, komme ich ohne Gott gut klar. Wenn es mal irgendwann anders ist, dann kann ich immer noch an Gott denken. Mach nicht diesen Fehler. Weil du weißt nicht, ob du am Ende tatsächlich dieser Schächer auf der Seite bist oder der andere, der keinen Glauben mehr hatte. Triff die Entscheidung heute und setz deine Hoffnung auf Gott und auf Jesus. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand euch fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. 1. Petrus 3, Vers 15. Das ist der Zentralvers für die Apologeten, die Menschen, die sich darum bemühen, den Glauben an Jesus und den Glauben an Gott zu verteidigen. Sie wollen uns schulen. Mein Sohn gehört ja auch dazu. Der Dave hat auch einen eigenen Kanal gegründet. Viele von euch kennen ihn und verfolgen den auch auf seinem Apologetik-Channel. Und schult Menschen. Warum? Damit wir jederzeit bereit sind und in der Lage sind, sprachfähig sind, über unseren Glauben und über unsere Hoffnung zu sprechen. Auch gegen und gerade gegenüber den Zweiflern, den Atheisten, den Fragenden, den Menschen, die skeptisch sind. Und wir dürfen lernen, über diese Hoffnung zu sprechen. Hoffnung kommt in der Lutherbibel 117 Mal vor, in der Elberfelder 99 Mal, in der Guten Nachricht steht sogar 144 Mal. Das hängt ja davon ab, dass diese Übersetzungen manche Worte aus den Grundtexten, Urtexten unterschiedlich übersetzen. Es gibt sogar noch mehr Stellen, weil das war jetzt nur, ich habe jetzt nur den Begriff Hoffnung als Substantiv recherchiert. Wenn man jetzt noch das Verb hoffen mit reinnimmt, dann sind es noch viel mehr Stellen. Also Hoffnung ist ein sehr wichtiges, ein sehr zentrales Thema der Bibel. Und ich rate dir, recherchiere das selber mal. Worauf hoffen wir denn eigentlich? Was steht denn in der Bibel darüber, worauf wir hoffen dürfen? Weil Hoffnung gehört zu den drei wichtigsten Dingen im Leben. Es bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe ist das Größte. Predige auch sehr gerne über die Liebe. Ist sogar das Wichtigste. Ja? Aber die Hoffnung gehört zu diesen drei Kerndingen, die für immer bleiben werden. Wir sollten das gut wissen und gut kennen. Was verspricht uns Gott? Worauf dürfen wir hoffen? Was gibt er uns für Zusagen? Das ist eben für das Gespräch über den Glauben von sehr großer Bedeutung. Wie definiert Wikipedia oder das Wörterbuch Hoffnung? Es heißt dort, es ist ein Vertrauen in die Zukunft, eine Zuversicht, ein Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringen wird. Optimismus, Vertrauen, Zuversicht, man könnte auch sagen, positives Denken. Viele Menschen, auch die, die nicht gläubig sind in unserem Sinne, die nicht an Jesus glauben oder an Gott glauben, werden dir sagen, hey, ohne Hoffnung, ohne positives Denken, ohne Zuversicht kommst du hier nicht durchs Leben, oder? Und es ist schon gut, wenn wir, selbst wenn wir nicht an Jesus glauben und nicht auf ihn hoffen und auf seine Zusagen, dass wir trotzdem Zuversicht haben und nicht mit negativen Gedanken und mit Angst und nur mit Befürchtungen durch das Leben gehen und den nächsten Tag, sondern voller Zuversicht und voller Optimismus. Solche Menschen, die haben eine positive Ausstrahlung. Und ich bin überzeugt, wir als Christen sollten die positivste Ausstrahlung von allen haben. Weil wir haben die größte Hoffnung in uns. Nicht nur auf dieses Leben, sondern auf das ewige Leben, auf die ewige Herrlichkeit. Hoffnung heißt lateinisch spes oder elpis. Und man sagt ja auch in spe, ne? Zum Beispiel, wenn du einen Sohn hast und der ist kurz davor zu heiraten, dann sagst du, meine Schwiegertochter in spe. Du gehst ziemlich sicher davon aus, das wird auch so passieren. Also Hoffnung, spe, ist nicht nur etwas, was vielleicht passiert oder sogar eher unwahrscheinlich ist, sondern das sind Dinge, auf die du dich eigentlich vorbereitest. Wenn du sagst, du hast Hoffnung. Weil du vielleicht nicht mit hundertprozentiger, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und Gewissheit davon ausgehst, das wird auch so passieren. Im Zentrum der biblischen Hoffnung, da steht die Auferstehung, darüber hat Dave ja auch gesprochen letzten Sonntag. sagen immer wieder Leute, ja, ob es eine Auferstehung gibt oder ein ewiges Leben, das weiß ich ja nicht, es ist ja noch niemand von den Toten zurückgekommen. Das stimmt aber nicht, kommen wir später noch drauf. Es sind tatsächlich viele Leute schon von den Toten zurückgekommen und haben darüber berichtet. Wenn wir eine zuversichtliche Erwartung haben, dann erfüllt uns das mit Freude. Wir freuen uns auf das, worauf wir hoffen, was ins Spe kommen wird. Und wir hoffen nicht nur darauf und freuen uns darauf, sondern wir arbeiten auch darauf hin. Wir bereiten uns aktiv darauf vor, indem wir zum Beispiel eine Feier mit organisieren oder was weiß ich. Die Dinge, auf die wir hoffen, auf die arbeiten wir hin und über die freuen wir uns auch. Es ist der Glaube, eine Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hebräer 1, Vers 11. Da wird diese Kombination auch von Glaube und Hoffnung dargestellt. Glaube und Hoffnung gehören ja ganz eng miteinander zusammen. Ich sage euch auch später noch, wo der Glaube noch über die Hoffnung hinausgeht. Aber hier steht schon etwas da drin. Der Glaube ist eine Zuversicht auf das, was man hofft. Und die Dinge, die man hofft, die sieht man jetzt noch nicht, aber man geht mit ziemlicher Sicherheit davon aus und je nachdem, wie stark der Glaube ist, auch mit hundertprozentiger Sicherheit davon aus, es wird kommen. Halleluja. Das ist diese Qualität von Glaube, in die uns Gott hineinbringen will. In der Theologie, ich mache so einen kleinen Schwenker hin zur Theologie. In der Theologie gab es Zeiten, gibt es auch immer noch, oder bestimmt, das hängt auch so ein bisschen von den Lagern, theologischen Lagern ab. Es gibt so theologische Lager und es gab starke Zeiten, in denen die Hoffnung sehr stark auf das Jenseits ausgerichtet war. Also nach dem Motto, hier wird sowieso nicht mehr viel Gutes passieren. Wir schauen, dass wir irgendwie durchkommen, irgendwie überleben. Die kleine christliche Schar, die sich versteckt, am besten versteckt, damit sie nicht so auffällt. Und irgendwann werden wir im Himmel sein und dann ist alles gut. Kennt ihr so ein bisschen so diese Haltung oder diese Einstellung? Also mir ist sie schon begegnet. Und es wird auch teilweise sichtbar so in der Kirche, dass man sich zu stark in der Hoffnung auf diese Jenseitshoffnung. Also irgendwann, halt im Himmel, da wird dann alles gut. Darauf setze ich meine Hoffnung. Aber hier im Leben, okay, hier auf der Erde, da wird alles schlimmer, da wird alles schlechter, da kann ich sowieso nicht viel bewegen und so weiter. Dann kam so eine Zeit in den 60er und 70er Jahren, besonders hier bei uns, auch in Amerika oder verschiedenen Teilen der Welt, in der evangelischen Kirche besonders, wo das so umgedreht wurde. Und es war nicht nur in der evangelischen, es war nicht in der gesamten protestantischen Kirche so, dass viel stärker der Fokus gesetzt wurde auf die, man nennt es in der Theologie, die Inkarnationstheologie oder Inkarnationslehre. Was heißt das? Inkarnation heißt Fleischwerdung. Also Gott ist nicht nur irgendwo weit verborgen im Himmel und ganz weit weg und wir arme Würstchen sind hier und da gibt's kaum eine Verbindung. Irgendwann werden wir mal bei ihm sein und jetzt müssen wir uns hier irgendwie alleine durchschlagen. Und die Inkarnationstheologie sagt, nein, Gott hat sich entschieden, und das ist ja unser Glaube, Gott hat sich entschieden, dass er eben nicht im Himmel bleiben will, sondern er wird Mensch. Gott kommt auf die Erde, er inkarniert, er wird Fleisch und wohnt mitten unter uns. Das heißt, die Hoffnung bleibt nicht im Himmel, sondern die Hoffnung kommt mitten unter uns, in unsere Welt. Das ist die Inkarnationstheologie oder Inkarnationslehre. Und es geht auch nicht, bleibt nicht daran stehen, dass Jesus Fleisch geworden ist und Mensch geworden ist, sondern dass er ja in uns wohnt, also in uns Wohnung nimmt, in den Gläubigen. Jesus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit zum einen, aber auch die Kraft. Und dann werden wir auch ein Teil dieser Inkarnation Gottes, nämlich wir sind hier als Fleisch und Blut die Verkörperung, die Inkarnation Gottes in dieser Welt, weil er in uns lebt. Ich sage öfter, und das sagen auch manche, wir sind seine Hände und Füße. Gott hat keine Hände und Füße außer uns in dieser Welt und keinen Mund und keine Augen. Natürlich könnte er theoretisch, weil er Gott ist und alles kann, auch alles ohne uns tun. Und Jesus sagt auch mal, wenn ihr nicht mich anbetet, dann werden die Steine mich anbeten. Kein Problem. Aber Gott hat sich nun mal entschieden, nicht alles alleine zu machen, sondern diese Welt, die Hoffnung auch in dieser Welt, durch uns, erstmal durch Jesus und dann Jesus, der durch den Heiligen Geist in uns Wohnung nimmt, durch uns diese Hoffnung zu inkarnieren und zu verkörpern. Das geht dann in der evangelischen Kirche in Deutschland, also in der EKD, geht das jetzt seit einigen Jahrzehnten schon sehr stark in die politische Richtung. Da wird dann der Fokus drauf gelegt auf die Umweltzerstörung, auf den Umweltschutz. Das ist eine sehr grüne Kirche geworden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die diese Inkarnationslehre nach meinem Empfinden zu einseitig geprägt hat. Denn die Lehre von Himmel und Hölle und von der Entscheidung, dass wir hier die Weichen stellen für die Ewigkeit und das ewige Leben und so weiter, das spielt dann für viele kaum noch eine Rolle. Dann geht es nur noch um das Diesseits. Das ist auch keine gute Verschiebung. Also ich bin überzeugt, unser Glaube muss beides miteinander verbinden. Die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit und den Himmel und die Kraft, dass wir durch Jesus in uns die Hoffnung hier Fleisch werden lassen in dieser Welt. Amen. Und es gibt ja auch dieses soziale Evangelium, sage ich mal. Es gibt tolle soziale Werke, die Kirchen in Gang gesetzt haben. Die großen hier in Deutschland sind die Caritas und die Diakonie von den großen Kirchen. Die machen fantastische Arbeit. Und was würde Deutschland sein ohne diese vielen Menschen, die dort sich wirklich mit Herzblut und mit Engagement und mit Leidenschaft da hineingeben, Menschen zu dienen. Nicht nur vollzeitlich, auch viele Ehrenamtliche. Wir tun das ja auch. Wir haben hier aus dieser Kirche ist ja auch der Verein Notausgang entstanden. Ich bin da auch in diesem Verein mittätig. Und ich sage immer, das Evangelium muss zwei Hände haben. In der einen Hand die Bibel und in der anderen Hand ein Brot. Die geistliche Hilfe, die Zusagen Gottes, sein Wort, sein Evangelium und in der anderen Hand praktische Hilfe. Ganz praktisch den Menschen zeigen, dass Gott sich durch uns zeigt, Fleisch wird, ihnen hilft und wir seine Hände und Füße sind. Wenn wir aber allein in diesem Leben auf Gott hoffen würden, sagt der Apostel Paulus, wenn wir nur in diesem Leben, also wenn wir das so übertreiben würden, wie es eben teilweise geschieht und sagt, hey, die Ewigkeit spielt keine Rolle, keine Ahnung, wo wir da sein werden, ist doch auch völlig egal. Wir müssen jetzt hier sehen, dass wir hier diesen Laden in den Griff kriegen. Wenn wir unsere Hoffnung nur auf dieses Leben setzen würden, was sagt Paulus? Wir wären die armseligsten von allen Menschen. Das ist schon eine krasse Aussage. Es braucht also diese Kombination von dem Blick, dass wir Hoffnung bringen und durch uns Hoffnung in diese Welt kommt und dass wir aber unsere Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit und auf den Himmel setzen. Offenbarung 21, Vers 1, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Bei allem, sag mal, Respekt für Umweltschutz und ich glaube, wir haben auch den Auftrag, Schöpfung zu bewahren und wirklich verantwortungsbewusst mit den Ressourcen umzugehen, die Gott uns gegeben hat. Ich glaube, dass jeder von uns gefordert. Ich finde das einen wichtigen Aspekt. sagt Gott, ich werde am Ende alles neu machen. Nicht ihr. Ich. Ich schaffe eine neue Erde und einen neuen Himmel. Das ist unsere ultimative Perspektive und Hoffnung. Und wenn wir hier sehen, dass vielleicht alles immer mehr zu Bruch geht und die Erderwärmung immer mehr zunimmt und die Pole schmelzen und was ich alles noch geschehen wird, dann wissen wir, wir müssen nicht alles nur selber wieder in den Griff kriegen, sondern Gott hat versprochen, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Amen. Das ist doch eine tolle Perspektive. Wir haben Hoffnung auf den Himmel. Ich habe das schon mal erwähnt in einer Predigt vor einigen Wochen. Ich habe ein Buch verschlungen. Das heißt, So ist der Himmel von John Burkey. Ich habe es auch einigen empfohlen. Einige sind auch dabei, das schon zu lesen und sind selber sehr inspiriert davon. Das sind Berichte von Nahtoderfahrungen. Also Menschen, wenn jemand sagt, hey, ist doch noch niemand zurückgekommen von den Toten, das stimmt nicht. Es gibt bewiesenermaßen über 1 Million Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben und die erlebt haben, dass das Leben nach dem Tod nicht aufhört. Und es gibt Tausende von Menschen, die das detailliert berichtet und aufgeschrieben haben. Und zwar nicht nur Christen, die Bibel kennen, sogar aus Hinduisten, Buddhisten, Atheisten, was weiß ich, alle möglichen Arten von Leute, die genau dieselben Dinge beschreiben, die in der Bibel beschrieben sind, nämlich, dass unsere Seele von unserem Körper getrennt wird. Wenn der Körper stirbt, verlässt die Seele, eine lebendige Seele, mit allen Sinnen und mit der vollständigen Erhalt der Persönlichkeit den Körper und wird bei Gott sein. Und diese Menschen sind tatsächlich zurückgekommen aus diesen Erfahrungen. Viele waren nur ganz kurz, andere haben sehr intensive Dinge gesehen im Himmel, haben Sachen berichtet, die sind so fantastisch und entsprechen im Wesentlichen dem, was die Bibel auch darüber beschreibt. Eben auch Leute, die die Bibel gar nicht kennen. In der Ewigkeit, im Himmel, wird es so schön werden. Ich möchte euch so viel Freude machen. Ich möchte, dass wir alle heute mit so viel Freude und hoffnungsvoller Erwartung in die Zukunft gehen. Hey, selbst wenn du vielleicht hier auf der Erde, ich will dir auch Hoffnung für hier machen, auf jeden Fall, keine Frage. Aber selbst wenn du auf dieser Erde nicht mehr so viel Hoffnung hast und sagst, hey, ich kann meine Träume und Vorstellungen vielleicht nicht mehr von dem umsetzen, aber du hast eine herrliche Zukunft. Ich wünsche mir so sehr, und Gott wünscht sich, dass du diesen Gottesdienst hier verlässt und sagst, hey, ich habe eine tolle Zukunft. Habe eine herrliche Zukunft, die auf mich wartet. Mit einem goldenen Namensschild, wie Markus gesagt hat, an meiner Tür im Himmel und vielen anderen wunderbaren Dingen, die passieren werden. Wir werden Gerechtigkeit erleben. Wir werden Versöhnung erleben. Alle Menschen werden miteinander versöhnt sein in einer Art von liebevollen Beziehung, wie wir uns das hier noch gar nicht vorstellen können. Ich glaube, die Beziehungen im Himmel werden das, was wir als liebevolle Beziehungen hier kennen, bei Weitem noch übertreffen. Und wir werden die Liebe in der Liebe Gottes baden. Ich sage immer, ich möchte jeden Tag in der Liebe Gottes baden, jeden Morgen so eintauchen in so ein Bad seiner Liebe und ich versuche da Wege zu finden, wie das mir gelingt, durch Lobpreis und Gebet und Stille vor Gott und auf ihn hören und in der Bibel lesen. Aber da wird es so sein, wir werden ständig, beständig in der Liebe Gottes baden. Und es wird alles prägen, was wir da machen und tun werden. Und es wird fantastisch. Es wird einfach herrlich, über die Maßen. Es wird Trost und Heilung geben für alle unsere Wunden, auch für die inneren Wunden. Gott wird alle Tränen abwischen und so weiter. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit. Ihr könnt das mitlesen hier. Und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Gott hat es so bestimmt, dass hier auf der Erde alles vergänglich ist. Er gab aber seinen Geschöpfen, was? Die Hoffnung. dass sie auch eines Tages von der Versklavung an der Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Mit wem habe ich vor kurzem gesprochen über dieses Thema? Als Mann kann man sich ja da schwer hineinversetzen, in dieses Stöhnen und in die Wehen. Und jede Frau, wenn du sagst, ja, ja, genau, die lacht nur über dich als Mann und sagt, du hast keine Ahnung, wie das ist. Aber was eine Frau mir gesagt hat, das war gerade vor kurzem, wer war das? Ich weiß es nicht. In dem Moment, wo das Kind da ist, hast du alles vergessen. Und du bist schon noch zu früh, ich bin erst bei Folie 10. Aber kannst schon jetzt spielen, von mir aus. Ja. Wir vergessen, oder Frauen vergessen in dem Moment das, was sie an Schmerzen durcherlebt haben, weil sie sich so freuen über das, was ihnen dann geschenkt wird, eben das neue Leben und das neue Baby und das Kind. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Also jeder von uns seufzt du manchmal? Ich schon. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. So, wir haben es noch nicht. Es ist in spe, diese ewige Herrlichkeit und diese wunderbaren, fantastischen Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat. Aber wir sollen und dürfen darauf hoffen. Wir setzen unsere Hoffnung auf Gott. Auf Gott hoffen heißt nicht darauf, dass sich alle unsere Träume, hör gut zu, auf Gott hoffen heißt nicht, dass sich alle deine Träume und alle deine eigenen Vorstellungen von der Zukunft erfüllen werden. Den Zahn muss ich dir leider ziehen. Gott musste mir auch schon manche Zähne ziehen, nicht nur wirklich tatsächliche, sondern auch Träume und Hoffnungen, die ich mir gemacht habe, weil sie aus meiner eigenen Seele kamen und aus meiner falschen Vorstellung von dem, wie die Zukunft sein sollte. Also wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, heißt das nicht, dass sich alle unsere Träume und Vorstellungen erfüllen werden, sondern darauf, dass am Ende alles gut wird. Am Ende wird alles gut. Und das, was Gott uns schenken wird und was er uns geben wird, ist besser als das, was wir uns selber erträumt haben und vorstellen könnten. Er gibt uns, heißt an einer Stelle, über Bitten und Verstehen. Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten und er wurde zum Stammvater vieler Völker. Unsere Hoffnung auf Gott und auf seine Zusagen ist die Grundlage unseres Glaubens. Ich habe vorhin schon gelesen, der Glaube ist die Verwirklichung von dem, was man hofft. Also, kannst die nächste Folie schon einblenden. Hoffnung ist die Grundlage des Glaubens. Wir hoffen auf das, was Gott uns zugesagt hat und zugesprochen hat, auch wenn wir es noch nicht sehen. Aber wir bleiben nicht dabei stehen, sondern es ist die Grundlage des Glaubens. Das heißt, auf der Grundlage dieser Hoffnung, auf der Grundlage seiner Zusagen, gehen wir Schritte im Glauben. Wir stellen uns darauf und sagen, weil du das zugesagt hast, es ist wie Petrus, der sagt, Jesus, ruf mich zu dir, und er geht einen Schritt aus dem Boot aufs Wasser. Weil du mir das zugesagt hast, gehe ich einen Schritt im Glauben und ich stelle mich auf deine Zusage. Das ist die Verwirklichung von dem, was man hofft. Ich bin in vielen oder in einigen Projekten beteiligt. Hier am Hühnerberg, in dem Bauprojekt an der Kurtlichstraße, in der Serbienhilfe, jetzt auch in einem Projekt in Leutkirch, in dem ich mithelfen will, dass dort eine neue Gemeinde entsteht. Ich bin an vielen Projekten beteiligt, wo ich noch nicht sehe, dass die Dinge schon da sind, aber ich gehe Schritte im Glauben. Ich gehe einen ersten Schritt und sage, ich vertraue darauf, dass du etwas zu mir gesprochen hast, dass du etwas zu mir gesagt hast, und in diesem Vertrauen gehe ich einen Schritt. Ich bleibe nicht stehen, bis alles unter Dach und Fach ist. Ist das Glauben? Nein. Glauben ist dann, wenn ich Schritte gehe, auch wenn ich noch nicht die hundertprozentige Sicherheit habe, einfach nur in der Hoffnung, ja, du hast zu mir gesprochen, du hast zu mir geredet, und ich gehe Schritte und ich erlebe wunderbare Dinge, oder wir erleben in diesen verschiedenen Projekten so starke Dinge. Ihr könnt euch jetzt viel dazu erzählen und werde es auch an anderer Stelle noch tun, was Gott alles, wie Gott reagiert, wenn wir Schritte im Glauben gehen. Gott handelt auch von sich aus, ohne dass wir glauben, und gibt Impulse, wo er uns beschenkt und sagt, hey, ich zeig dir mal was ich kann, und zeig dir mal meine Wunder und so weiter. Aber wozu will er uns inspirieren? Er will uns dazu inspirieren, dass wir sagen, okay, weil du mir das gezeigt hast, will ich jetzt Schritte im Glauben gehen. Ich werde einen Schritt gehen, im Vertrauen auf dich. Gestern hatte ich Taufinformation, Taufseminar. Und das ist auch so ein Schritt im Glauben, wo Menschen sagen, ich bleibe nicht nur stehen, ich sage, ja, ich bin gläubig für mich und so weiter, sondern ich mache das öffentlich. Ich lasse mich vor den Menschen, vor meiner Familie, vor meinen Freunden, vor den Zeugen, vor der Gemeinde, lasse ich mich untertauchen und sagen, mein altes Leben ist vorbei, ich bin ein neuer Mensch geworden. Vielleicht sehe ich immer noch genauso aus. Mein Charakter ist auch noch nicht so hundertprozentig vollkommen. Aber ich gehe diesen Schritt im Glauben und sage, nein, das ist wahr, ich bin mit Jesus gestorben und ich bin mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Das ist so ein starkes Bekenntnis. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann geh diesen Schritt. Mach das vor der Öffentlichkeit und, ich sage immer, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Geh diesen Schritt und mach es fest. Ein Schritt im Glauben. Ich bin ein neuer Mensch. Wir stehen auf gemeinsam. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das ist so gut. Das ist so wunderbar, Herr. Dass wir deine Botschaft hören dürfen, dass wir deine